SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Jubiläum wird seit 2021 und auch noch in diesem Jahr mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land begangen und gefeiert. Viele Nicht-Juden haben das möglicherweise gar nicht mitbekommen und verbinden vielleicht Judentum überhaupt nach wie vor vor allem mit Antisemitismus und Holocaust und Nahostkonflikt. Dass ganz alltägliches jüdisches Leben und jüdische Kultur in Deutschland stärker sichtbar werden und man sich gegenseitig kennen und verstehen lernt, dafür engagiert sich schon seit Jahren Hanna Weiler. Sie kam mit 7 aus Belarus nach Baden-Baden. Heute ist sie Studentin in Tübingen, ist Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und unser Studiogast heute in SWR 2 Tandem. Hallo Hanna.
Hallo.
Wir haben gerade den Jahreswechsel und die ganze Weihnachtszeit hinter uns. Wie ist es bei dir? Musst du dann alljährlich neuen Bekannten oder KommilitonInnen erklären, dass du das nicht feierst und warum?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die ich lange nicht mehr gefragt wurde. Und wenn ich das jetzt so spontan reflektiere, dann fällt mir auf, ich habe eigentlich fast nur noch FreundInnen und Bekannte, die wissen, dass ich jüdisch bin oder die irgendwie auch schon so ein bisschen dafür sensibilisiert sind, dass nicht alle Weihnachten feiern, sodass ich tatsächlich die Situation lange nicht mehr hatte, dass ich erklären muss, dass ich nicht feiere. Wobei ich natürlich von ganz vielen jüdischen FreundInnen immer wieder höre, dass sie immer wieder erklären müssen, wie das so ist.
Und wie war das bei dir, als du es noch erklären musstest? Hast du das gern erklärt oder fandst du das eigentlich nervig?
Also ich fand es unglaublich nervig und anstrengend. Und vielleicht, also tatsächlich war das nicht das Erklären selbst. Das hat mir nicht so viel ausgemacht. Was mich wirklich viel mehr geärgert hat, war dieses Pauschale von sich selbst auf andere zu schließen. Ja, einfach dieses, dass alle gar nicht drüber nachgedacht haben. Vielleicht feiert die Person, die mir gegenübersteht, gar kein Weihnachten. Vielleicht frage ich mal nach, bevor ich irgendwie jemanden frage, was sie oder er an Weihnachten macht.
Aber hast du dann vielleicht ja auch mit deinen Antworten dann zumindest Interesse geweckt am jüdischen Leben? Wurden die Leute dann neugierig und haben viele Fragen?
Ja, das definitiv. Also ich habe ganz oft die Situation erlebt und erlebe sie auch heute noch, dass ich so die erste Jüdin bin, der man begegnet. Die Reaktion ist dann ganz oft, also früher vor allem, als man jünger war, war die Reaktion immer so, ach, euch gibt's noch? Ich habe noch nie eine Jüdin gesehen. Ich wusste gar nicht, dass ihr noch existiert. Ich wusste nicht, dass es euch in Deutschland gibt. Ich dachte, ihr seid alle nur in Israel, solche Dinge. Und klar, einerseits freut man sich dann darüber, okay, vielleicht habe ich gerade das Weltbild der Person, die mir gegenübersteht, ein bisschen erweitern können und sozusagen eine andere Perspektive geliefert. Gleichzeitig ist es natürlich sehr kräftezehrend und sehr anstrengend, jedes Mal so exotisiert zu werden, jedes Mal sich erklären zu müssen, jedes Mal das Gefühl zu haben, okay, ich bin gerade für das Gegenüber bin ich etwas ganz, ganz Komisches. Also da kann nichts mit mir anfangen und ich muss erstmal ganz viel erklären. Und dazu kommt natürlich auch, wir sind ja keine Wörterbücher. Also ich glaube, viele Fragen, die dann gestellt werden, könnten dann auch einfach gegoogelt werden. Es gibt ganz viele tolle Podcasts, Filme, Zeitungsartikel, wo man solcherlei Dinge nachlesen kann. Und beim 100. Mal, wo man das Gleiche erklärt, fragt man sich schon, okay, vielleicht schicke ich dir einfach ein paar Links und dann liest du selber nach.
Vielleicht können wir ja ein paar Möglichkeiten finden in dieser Sendung, wie man diese Fremdheit so ein bisschen unterwandern könnte und auch, wie du überhaupt deine jüdische Identität gefunden hattest, nachdem du mit 7 aus Belarus nach Deutschland kamst und welche Vision du auch jetzt mit deinem Engagement verfolgst. Sprechen wir gleich drüber. SWR 2 Tandem mit Hanna Weiler, die sich für mehr Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland einsetzt, für mehr Miteinander, Verständnis, nicht zuletzt jetzt im Jubiläumsjahr jüdisches Leben in Deutschland 2021, das ins Jahr 2022 verlängert wurde und auf das wir nachher noch genauer eingehen. Aber lass uns weiter vorn in deiner Biografie anfangen, Hanna. Du kamst, ich habe schon gesagt, mit 7 Jahren von Witebsk in Belarus nach Baden-Baden. Das war 2005. Ihr gehörte zu den letzten Kontingentflüchtlingen. Wie erinnerst du dich an diesen großen Umzug, so weg von allem Vertrauten, weg von den Großeltern und deiner Heimat halt?
Ich denke, ich habe diese ganze Geschichte, das Umziehen, das Aufwachsen in Witebsk, das habe ich ziemlich romantisiert. Also für mich ist das so eine, in meiner Vorstellung, so eine Traumwelt, so eine Kindheitswelt. Ich glaube, das ist was ganz Normales. Dazu kommt aber, dass ich schon mich auch daran erinnere, dass ich ziemlich traurig war, als wir umgezogen sind. Ich habe interessanterweise eigentlich immer gewusst, also solange ich zurückdenken kann, war Deutschland und dieses Auswandern, das war der Plan. Also meine Eltern haben schon 98 beantragt, ausreisen zu dürfen und nach Deutschland zu ziehen. Dementsprechend wusste ich, okay, irgendwann wird so ein Cut kommen und dann geht mein Leben nicht mehr in diesem Land, sondern in einem anderen weiter. Und damit konnte ich natürlich nichts anfangen als Kind. Aber habe dann immer schon allen erzählt, ja, ich ziehe irgendwann nach Deutschland und sowas. Und im Endeffekt, genau, war ich dann ziemlich traurig, dass ich von meinen Großeltern weg musste. Ich war super traurig, dass ich meine Kindergartenfreunde, meine Schulfreunde zu der Zeit schon verlassen musste. Aber es war auch aufregend. Wir sind mit so einem Minibus umgezogen, der randvoll war mit unseren Sachen, Taschen und so weiter. Und wir sind mit dem von Belarus nach Deutschland gefahren. Es hat 3 Tage gedauert. Und am 3. Tag bin ich morgens auf der Rückbank von diesem Bus umgeben von Taschen aufgewacht. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, willkommen in Deutschland auf Russisch. Das habe ich mir total eingeprägt. Genau, und dann sind wir in Baden-Baden angekommen. Und ich weiß noch, dass ich aus meinem Kinderzimmer einen Blick hatte auf so Hügel, auf denen tatsächlich Schafsherden waren.
Nach der Plattensiedlung in Vitebsk, ne? Das ist ja eine Großstadt.
Genau, nach diesen typischen sozialistischen Bauten, die ich aus Belarus kannte, sah ich plötzlich auf grüne Hügel mit Schafen drauf. Also es gab ganz viele so kleinere Situationen, wo ich mir heute denke, wow, es war wirklich ein neues Leben, das angefangen hat. Ich habe die Leute um mich herum nicht mehr verstanden. Es hat anders gerochen, Dinge haben anders geschmeckt, als ich es kannte. Genau.
Und ihr spracht Russisch, ihr wart eine jüdische Familie. Waren das denn auch Anknüpfungsmöglichkeiten in Baden-Baden? Gab es da entsprechende Communities?
Ja, es gibt eine jüdische Gemeinde in Baden-Baden und zunächst war das auch ein Anknüpfungspunkt. Weniger wegen des Jüdischen und mehr, weil uns bewusst war, dort treffen wir Leute, die Russisch sprechen. Mhm. Da waren wir so im Laufe des ersten Jahres ab und zu an Feiertagen und sowas, aber das hat sich ziemlich schnell wieder eingestellt, weil meine Eltern das irgendwie nicht gefühlt haben und die Leute auch nicht so sich nicht irgendwie mit denen angefreundet haben und einfach ja sich dann nicht so gut anknüpfen konnten. Genau, und das hat dann auch dazu geführt, dass ich ein paar Jahre lang nichts mehr mit der jüdischen Gemeinde zu tun hatte. Und als meine Großmutter ein paar Jahre später nach Deutschland nachgekommen ist, die dann sehr aktiv in der Gemeinde wurde, hat sich das auch wieder verändert.
Wie ging es dir in der Schule so als zugewanderter Neuling?
Also man muss dazu vielleicht sagen, ich wurde 3 Monate, nachdem wir ankamen, eingeschult. Ich konnte immer noch kein Deutsch, weil ich davor nur mit meinen Eltern zu Hause saß und weiterhin auf Russisch gesprochen habe. Und ich kam in eine Klosterschule. Das war eine Grundschule in den Räumlichkeiten von einem Kloster, also nicht von einem ehemaligen, sondern von einem Kloster, wo immer noch Nonnen leben. Und die Nonnen haben uns auch unterrichtet. Das heißt, ich saß da in so Räumen aus dem 13. Jahrhundert und hatte eine Nonne vor mir, die versucht hat, mir irgendwie Mathe beizubringen. Damals kam mir das gar nicht so komisch vor und rückblickend finde ich das aber total, ja, irgendwie lustig und glaube, dass wenn ich etwas älter gewesen wäre, dann wäre das ein ziemlicher Kulturschock. Damals dachte ich halt so, ja, das ist halt, wie es in diesem Deutschland läuft, okay. Genau, aber es war schon nicht ohne. Ich hatte eine Grundschullehrerin, die mir erklärt hat, dass ich niemals weiterbringen werde als in die Hauptschule und so weiter. Also Rassismus war schon an der Tagesordnung. Es war zu dem Zeitpunkt nicht mal Antisemitismus, weil niemand wusste, dass ich jüdisch bin. Ich war für alle, die Weißrussin, die kein Deutsch spricht.
Wir sagen dazu, dass du jetzt gerade Kunstgeschichte studierst. Also diese Grundschullehrerin hat sich mal sauber geschnitten. Mhm. Aber das Jüdischsein hat für dich als Kind, glaube ich, erstmal gar nicht so eine große Alltagsrolle gespielt, weil deine Eltern waren und sind nicht religiös.
Genau. Also für mich hat es im kulturellen Sinne schon eine Rolle gespielt. Ich bin mit meiner Großmutter aufgewachsen, die mir von klein auf einerseits über jüdische Kultur, über jüdische Literatur, über jüdische Persönlichkeiten Dinge erzählt hat, andererseits aber auch sehr, sehr viel um die Erinnerung an die Shoah bemüht war und dementsprechend war das seit meiner Kindheit irgendwie so der Elefant im Raum, genauso wie auch der Antisemitismus in der Sowjetunion, der Alltag war für meine Großeltern und Eltern. Und das waren alles Dinge, die waren mir bewusst, mit denen habe ich das Jüdischsein verbunden. Ich war auch in einem jüdischen Kindergarten, also ich kannte einige Feiertage. Aber so richtig viel damit anfangen konnte ich nicht.
Was hat dir deine Großmutter zum Beispiel für Geschichten aus ihrer Jugend, aus ihrer Zeit erzählt?
Also da gibt's einiges, aber ich glaube, so was sich bei mir sehr eingeprägt hat, meine Großmutter ist auch mit ihrer Großmutter aufgewachsen. Und ihre Großmutter war orthodox. Also sie hat diesem typischen Städteljudentum angehört. Und die hat auch auch nach der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat meine Ur-Urgroßmutter noch religiös gelebt, hat koscher gegessen, ist heimlich zu Schabbat-Gottesdiensten gegangen. Das war alles damals verboten. Schabbat-Gottesdienste hat man in so Privatwohnungen abgehalten. Und vor allem dieses koscher Essen, meine Großmutter hat als Kind ihre Großmutter immer gefragt, was machst du da, warum trennst du das, warum hast du eigenes Geschirr? Und die Antwort meiner Ur-Urgroßmutter war immer, du musst das nicht wissen, das ist besser, wenn du es nicht weißt. Und so diese Geschichten von so Kleinigkeiten im Alltag, wo das Jüdischsein immer präsent war, wo es immer bemerkbar wurde, das fand ich immer sehr interessant, wenn meine Großmutter davon erzählt hat.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Hanna Weiler, Kunstgeschichte und Französischstudentin in Tübingen, engagiert in der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Wir sprachen gerade schon über ihre Umsiedlung von Belarus nach Baden-Baden als Kind. Und du hast gerade erzählt, wie das Thema Judentum für dich so ein bisschen negativ oder geheimnisvoll oder dunkel von der Vergangenheit geprägt war. Das wurde dann ganz anders, vor allem als du zum ersten Mal die Jurovision erlebt hast. Erklär uns, was ist die Jurovision?
Die Jurovision ist der größte jüdische Tanz- und Gesangwettbewerb, der jedes Jahr in einer anderen deutschen Großstadt stattfindet. Dabei kommen jüdische Jugendzentren aus ganz Deutschland zusammen und treten in diesem Wettbewerb gegeneinander an. Man trifft sich einmal in der Woche, das beginnt ein halbes Jahr davor, und studiert eine Choreo ein, schreibt einen Songtext, studiert den Gesang dazu ein, und dann ist es so eine riesige Show, bei der über 1000 junge jüdische Menschen zusammenkommen.
Was war dein Song?
Mein Song?
Ja, was habt ihr? Weißt du nur, wie der hieß?
Ja, das ist ganz schön lange her, dass ich das letzte Mal auf der Eurovision-Bühne stand. Also einmal war es was von Stromae.
Aha, dem belgischen Popsänger.
Ja, genau. Das war Tous les Mêmes. Und wie wir den genannt haben, das weiß ich nicht mehr. Also man nimmt Songs aus den Charts oder Songs, die man kennt, und man schreibt den Text um. So, und die Jury hat immer auch ein Thema oder ein Motto, beispielsweise 2014, das war meine erste Jury, da war das Thema Bar Mitzwa. Das heißt, alle haben irgendwie über die Bedeutung von Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa gesungen.
Und lass mich kurz vorgreifen, warum wurde das dann zu so einem Schlüsselerlebnis für dich?
Ich glaube, das war deshalb so wichtig, weil ich da vollkommen zufällig reingekommen bin. Es hat damals in Hamburg stattgefunden. Mein Vater hat über die Sozialarbeiterin der Gemeinde davon erfahren und dachte sich, ich schicke das Mädchen mal dahin. Warum nicht? Es kostet nichts, und die verbringt ein Wochenende in Hamburg. Und ich habe mich gewehrt, ich wollte da nicht hin. Dann hat er mich überredet und dann bin ich hingefahren, ohne zu wissen, wo fahre ich hin. Weil mir nicht bewusst war, wie viele junge JüdInnen es in Deutschland gibt. Also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich wusste nicht, dass es Ferienlager gibt. Ich wusste nicht, dass es Strukturen gibt. Für mich war jüdisches Leben, das waren Gemeinden, wo alle irgendwie 60 plus sind und wo ich nicht wirklich viel irgendwie mit anfangen konnte. Und dann komme ich dahin, und ich weiß noch, wir sind damals zu spät gekommen zum Schabbat-Gottesdienst. Deswegen kamen wir rein, als alle mittendrin waren. Mittendrin und Schabbat-Gottesdienst unter jungen Menschen und auf der Eurovision bedeutet, dass alle tanzen, alle singen laut. Es ist eine super euphorische Stimmung, und ich laufe in diesen Raum rein und ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben Juden, die beten. Das habe ich davor auch noch nie gesehen, weil meine Familie absolut areligiös ist. Und die nicht einfach beten, sondern die wirklich total darin aufgehen und tanzen und laut singen. Und die alle so alt sind wie ich. Und es waren solche Unmengen an jungen Menschen, dass ich das gar nicht fassen konnte. Und am nächsten Tag hat dann die Show selber stattgefunden. Und dann standen da Leute, mit denen ich davor irgendwie im Zimmer gechillt habe oder so im Hotel, mit denen, die ich davor schon kennengelernt hatte, die in meinem Alter waren, standen plötzlich auf dieser Bühne vor 1500 Menschen und haben gesungen und haben getanzt. Und das waren auch alles Dinge, die ich sehr gern gemacht habe. Und deswegen war das für mich so der perfekte Einstieg in diese, ja, in diese ganzen Strukturen.
Inwiefern hat das dein Leben so vom Selbstgefühl her verändert dann in der Folgezeit?
Ich habe angefangen, dadurch immer tiefer und tiefer einzutauchen. Ich habe angefangen, mich zu informieren über das Judentum. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ich bin auf alle möglichen Seminare gefahren. Ich habe jedes Angebot wahrgenommen. Und irgendwie hat es bei mir, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, es hat bei mir eine Beschäftigung mit Identität ausgelöst. Die hatte ich auch davor schon. Ich habe mich immer mit Identität beschäftigt. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, wer ich bin, und dementsprechend habe ich mich das immer gefragt. Aber als ich plötzlich diese positiv besetzte jüdische Identität dazu bekommen habe, weil ich gesehen habe, wie viel es gibt und was jüdisch sein bedeuten kann, hat das natürlich nochmal, ist das alles nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Also seitdem hat sich super viel verändert, aber es ist immer noch so, dass ich versuche, immer mehr zu lesen und immer mehr Angebote wahrzunehmen und mittlerweile auch einfach selber Angebote schaffe.
Du hast dann in Baden-Baden auch ein jüdisches Jugendzentrum mit aufgebaut und dich dann einfach so richtig engagiert. Was bedeutet dann heute dein jüdisch sein für dich, auch für das, was du tust?
Ich habe das neulich so formuliert. Ich bin ein Mensch mit vielen Identitäten. Ich mache viele Sachen und es gibt vieles, als was ich mich identifiziere. Ich bin Poetin, ich bin Kunstgeschichtsstudentin, ich bin Aktivistin. Aber bei allem, was ich mache, bin ich jüdisch. Also das ist wirklich der Kern meiner Identität, weil das Judentum für mich einfach wie ein Leitfaden ist. Das gibt mir eine Richtung vor, das gibt mir Halt. Das ist für mich meine Familie, es ist meine Vergangenheit und es ist meine Zukunft. Und dementsprechend ist es wirklich mein ganzes Leben, auch weil ich mit jüdischen Themen arbeite, im jüdischen Studierendenaktivismus aktiv bin. Also man könnte sagen, weil ich Berufsjüdin bin eigentlich. Deshalb ist eigentlich alles, was ich mache, irgendwie ins Jüdischsein eingebettet.
Nun bist du, vielleicht können wir den Aspekt auch kurz ansprechen, als patrilineare Jüdin geboren. Mhm. Da bin ich bei der Vorbereitung für die Sendung drüber gestolpert. Ich wusste gar nicht, dass das relevant ist. Es bedeutet, dass du einen jüdischen Vater und eine nicht-jüdische Mutter hast und daher nach der Halacha, nach den Religionsgesetzen, streng genommen nicht jüdisch bist oder warst. Mhm. Hat das bei deiner Neuentdeckung deiner selbst als Jüdin auch eine Rolle gespielt?
Ja, das hat es auf jeden Fall. Bei mir ist es so, das Judentum wird nur nach der Mutter weitergegeben. Mhm. Meine Mutter hat aber auch einen jüdischen Vater. Das heißt, sie ist streng genommen eigentlich auch nicht jüdisch. Und dennoch ist sie mit einem jüdischen Nachnamen aufgewachsen, ist sie mit einer Shoah-Vergangenheit aufgewachsen, ist sie wegen des Nachnamens gemobbt worden in der Schule, also war mit dem Antisemitismus in der Sowjetunion konfrontiert und ist auch mit einer jüdischen Großmutter aufgewachsen, ja, väterlicherseits, die viel Einfluss hatte. Dementsprechend, für mich war das eigentlich nie relevant, klar, weil ich meine Mutter auch nie als Nicht-Jüdin angesehen habe.
Ja, ist auch mehr so eine formelle Sache. Du hast dann eine Art Aufnahmeprüfung gemacht, kann man das so sagen?
Ich habe einen Übertritt gemacht, aber eigentlich nur, also ich habe an einem gewissen Punkt Probleme bekommen, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt Dinge, die kann ich in der jüdischen Community nicht so machen, wie ich es gerne möchte, weil ich dadurch, dass ich religiös gesehen nicht jüdisch bin, kein Gemeindemitglied werden konnte. Mhm. Und das ist ein Problem, weil es mich einfach sozusagen vor gewissen Strukturen, die nur für Gemeindemitglieder zugänglich sind, ausschließt. Und ich habe eine Statusanerkennung gemacht. Also ich bin da ein paar Mal nach Berlin gefahren, habe an Kursen teilgenommen, habe gelernt und habe sozusagen eine Prüfung abgelegt, wo ich begründet habe, wieso ich diesen Übertritt mache. Genau. Und seitdem bin ich auch Gemeindemitglied und trotzdem bleibt das irgendwie so ein Teil auch.
Hanna Weiler ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Studentin und im Vorstand der Jüdischen Studierendenunion und jetzt auch an den Jubiläumsfeierlichkeiten und Aktionen zu 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland beteiligt, die schon seit 2021 und auch die nächsten Monate noch bei uns stattfinden. Also Konzerte, Theater, Vorträge, Workshops. Wie hast du dich bisher beteiligt daran, Hanna?
In sehr vielfacher Weise. Also einerseits haben wir als jüdische Studierendenunion Deutschlands mit dem Verein 1700 Jahre kooperiert. Ich war in einem Podcast, ich habe mehrere Interviews geführt, ich habe verschiedene Workshops gegeben, ich habe an einer Poetry Slam Tournee teilgenommen, auch im Rahmen von 1700 Jahren.
Was für Workshops sind das? Zum Beispiel einer?
Über jüdische Identität, über jüdische Vielfalt. Also wirklich sind ganz unterschiedliche Sachen, die da immer angefragt werden.
Für wen hast du das dann gemacht?
Auch das ist sehr divers. Für Jugendgruppen, da habe ich beispielsweise so Schreibworkshops mit Hinblick auf, wie schreibe ich über Identität und Herkunft für Jugendliche gegeben. Oder irgendwie mal darüber zu reden, jüdisches Leben außerhalb von dieser, wir nennen es jüdische Dreifaltigkeit, Shoah, Antisemitismus, Nahostkonflikt. Genau.
Wie nimmst du die ganze Aktion bisher wahr?
Ambivalent. Also einerseits finde ich es natürlich super, meine Position, meine Perspektiven einem weiteren Publikum, das dadurch irgendwie zugänglich wurde, vorstellen zu dürfen. Andererseits merke ich auch bei mir und bei meinen jüdischen FreundInnen, wie müde und erschöpft wir dieses Jahr sozusagen, wie wir dem Ende des Jahres entgegenstreiten, weil jetzt ganz, ganz viel Interesse für uns da war und wie gesagt, wir einfach ganz viel gemacht haben. Und ich frage mich aber gleichzeitig, wann so der Punkt kommt, an dem wir aufhören, so viel Energie der nicht-jüdischen Öffentlichkeit zu widmen, weil eigentlich brennt es im Moment an ganz vielen Fronten und wir haben es wirklich nötig, Energie in uns zu investieren und mal nach innen zu gucken und zu gucken, okay, wie können wir eigentlich für uns selbst damit umgehen, was wir alles erleben müssen, womit wir alles dealen müssen. Wir brauchen irgendwie auch Räume, wo es mal nur um uns geht und wo wir uns nicht erklären müssen. Und ich glaube, das müssen wir stärker fördern. Aber das ist vielleicht eine Idee für 1701 Jahre.
Ich meine, aber es ging ja schon auch darum, das jüdische Leben in Deutschland auch für Nichtjuden präsenter zu machen. Denkst du, das ist zumindest ein bisschen passiert?
Das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, da gab es viele sehr sinnvolle Initiativen. Ich glaube, man hat viele Menschen erreicht. Was dann aber sozusagen im nächsten Schritt nochmal überdacht werden müsste, ist, wen hat man genau erreicht? Also ich glaube, die Leute, die sowieso ein Interesse hatten am Judentum, haben noch viel dazugelernt und haben das auf jeden Fall als eine Chance wahrgenommen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen sich eigentlich nicht besonders darum kümmern und sich nicht besonders dafür interessieren. Und da ist so die Frage, wie erreicht man eigentlich die nicht irgendwie einen Flyer von 1700 Jahre jüdisches Leben sehen und sich dann denken, wow, da gehe ich hin, sondern wie erreicht man die das überhaupt nicht interessiert?
Aber wo stößt dir das auf, diese Unkenntnis? Also man könnte ja auch sagen, es leben viele verschiedene Bevölkerungsgruppen in diesem Land und in anderen Ländern zusammen und man erfährt manchmal was voneinander, wenn man jemanden kennenlernt und ansonsten geht das halt so nebeneinander her, das ist vielfach so. Warum beschäftigt dich das? Warum möchtest du das ändern?
Weil das einfach was mit meiner Lebensrealität zu tun hat, weil ich nun mal da bin und die Begegnungen, die ich mache, die sind nicht immer so offen und wohlwollend, wie man sich das irgendwie vorstellt. Also nicht alle sagen, ah ja, schön, okay, sondern dieses Unwissen, was da ist, das ist gefährlich. Das sehen wir im Rahmen der Corona-Demonstrationen jetzt besonders stark. Es sind unglaublich viele Verschwörungsmythen im Umlauf. Und natürlich, wenn man sich noch nie mit JüdInnen auseinandergesetzt hat, wenn man keine Ahnung davon hat, was jüdisches Leben ist. So wie die ganzen Leute, die mich früher gefragt haben, ach was, euch gibt's noch? Das habe ich gar nicht gewusst. Diese Leute sind natürlich viel anfälliger dafür, dann an eine jüdische Weltverschwörung zu glauben, wenn sie davon hören. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem, das wirklich real ist, was eine reale Gefahr ist für JüdInnen in Deutschland.
Als vergangenen Mai im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wieder Raketen geflogen sind, da schienen mir auch hier, gerade auch unter jungen linken Leuten, die Sympathien oft eher bei den Palästinensern zu liegen. Wie erlebst du sowas? Würdest du das auch in das einsortieren, was du gerade gesagt hast?
Ja, wobei das nochmal einen größeren und sehr, sehr schwierigen Themenkomplex aufmacht. Also der letzte Mai war, das ist kein Geheimnis, für viele von uns ein Albtraum. Also das war irgendwie so der Moment, wo man wirklich, wirklich das Gefühl hat, wo man sich wirklich gefragt hat, okay, habe ich irgendeine Art von Zukunft in diesem Land? Ich bin sehr viel in linken, progressiven Kreisen unterwegs. Das ist eigentlich da, wo ich mich politisch verorte. Und was ich im Mai erlebt habe, war eine riesige Enttäuschung. Und ich rede jetzt für mich persönlich, das haben ganz viele verschiedene jüdische Menschen unterschiedlich gesehen. Aber ich habe mir in dem Moment nicht einmal irgendwie ich habe mir keine Israel-Solidarität oder sowas in erster Stelle gewünscht. Ich finde es auch okay, Israel-kritisch zu sein, aber da ist das Problem, dass niemand unterscheiden kann zwischen Israel-bezogenem Antisemitismus und Israel-Kritik. Und Israel-Kritik in 90% der Fällen in Israel-bezogenen Antisemitismus übergeht. Das ist das eine Problem. Aber das, was mich noch viel mehr enttäuscht hat, war, dass aus all diesen progressiven Kreisen und Orten, in denen ich mich verorte, sehr wenig Unterstützung und sehr wenig Solidarität für JüdInnen in Deutschland kam.
Was hättest du dir gewünscht, was da weggeblieben ist?
Ehrlich gesagt, einfache Nachrichten mit, hey Hannah, ich sehe, was gerade passiert und ich bin da und es tut mir leid, dass ihr das gerade durchleben müsst. Das war einfach nicht da. Also so auf so einer zwischenmenschlichen Ebene. Und dann dachte ich mir so, in was für Parallelwelten kann man eigentlich leben? Ich beschäftige mich seit Wochen mit nichts anderem. Und ich bin mittendrin in dieser kleinen Katastrophe eigentlich, die mich davon abhält, um meine Uni-Aufgaben zu erledigen, die mich davon abhält, irgendwie mich mal zu entspannen, weil ich die ganze Zeit mein Handy checke, weil ich die ganze Zeit sehe, da und da ist wieder was passiert. Und andere haben das überhaupt nicht wahrgenommen. Bei anderen ist das gar nicht angekommen, dass jüdische Menschen in Deutschland gerade irgendwie nicht die beste Zeit haben.
Ich habe bisher dieses Thema Antisemitismus eher weggelassen, Hanna, weil du ja auch gesagt hattest, es ist diese Dreifaltigkeit, Antisemitismus, Holocaust oder Shoah, Nahostkonflikt, darüber wird dauernd gesprochen, wenn es um Jüdinnen geht. Aber wie sehr, wenn es nicht nur die Abwesenheit von Anteilnahme ist, die du gerade geschildert hast, wie sehr betrifft und wie sehr beschäftigt es dich?
Also mich beschäftigt das auf jeden Fall sehr intensiv, weil ich halt, in einer repräsentativen Funktion bin als Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion. Ich kann mir den Luxus nicht erlauben zu sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht mit Antisemitismus, weil Antisemitismus, egal in welcher Form, einfach Teil jüdischer Lebensrealitäten in Deutschland ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns alle mit Antisemitismus beschäftigen müssen. Und etwas, was ich früher immer erlebt habe, so auch als ich noch jünger war und irgendwie auch gar nicht wusste, wie ich antworten soll, wo ich selber nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, war auch diese Situation, dass man immer als jüdische Person dann auf Antisemitismus und auf Israel und auf die Shoah angesprochen wird, als direkte Reaktion. Also entweder Leute fragen dich dann so Sachen, also entweder du wirst benutzt als so ein Lexikon für Judentum und du wirst dann alles Mögliche gefragt zu jüdischem Leben, was die Leute schon immer mal wissen wollten. Oder Leute fragen dich dann, obwohl man sie seit 5 Minuten kennt, direkt, wurden deine Vorfahren vergast? So. Oder erzähl mal von deinen antisemitischen Erfahrungen. Und das ist natürlich super, super problematisch, solche Fragen immer gestellt zu bekommen. Vor allem, wenn man jung ist und dann gar nicht weiß, oder auch man muss gar nicht jung sein. Das braucht einfach auch sehr viel Erfahrung, um zu wissen, okay, ich muss darauf nicht antworten und mein Gegenüber hat eigentlich nie das Recht, mich so direkt danach zu fragen.
Okay.
Ja.
Was gehört zu deiner Tätigkeit für die Jüdische Studierendenunion? Also was wollt ihr da vor allem erreichen? Was sind die Zuständigkeiten?
Wir haben eigentlich ziemlich viele Zuständigkeiten. Also in erster Linie sind wir die offizielle Repräsentation junger jüdischer Studierender oder allgemein jüdischer Menschen zwischen 18 und 35, die in Deutschland Teil einer jüdischen Gemeinde sind. Das bedeutet, wir müssen die Interessen dieser Zielgruppe einerseits nach außen, also in die Politik und in die Gesellschaft hinein vertreten, andererseits aber auch in die Community hinein, in die Gemeinden und so weiter. Und die Interessen von jüdischen Menschen zwischen 18 und 35 sind sehr vielfältig. Klar, da gehört einerseits der Kampf gegen Antisemitismus, Erinnerungskultur und so weiter dazu. Da gehört Solidarität mit Israel dazu. Gleichzeitig sind es aber auch so Sachen wie ein positives Narrativ von jüdischem Leben prägen. Eben sichtbar zu machen, okay, wir sind keine Schwarz-Weiß-Bilder, wir sind keine irgendwie Bilder aus dem Geschichtsunterricht. Wir sind da, wir sind real, wir haben teilweise genauso ein Leben wie jeder andere auch. Also auch wir sind jung und studieren und gehen feiern und keine Ahnung und kochen mit unseren Mitbewohnern. Und gleichzeitig tragen wir dann doch nochmal irgendwie was anderes mit uns mit, ja, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und da versuchen wir über verschiedene Formate, über Seminare, über Kampagnenarbeit, über viel auch Social-Media-Aktivismus einfach Angebot zu schaffen und Sichtbarkeit herzustellen und die junge jüdische Stimme zu sein.
Wie viel Zeit oder welchen Teil von deinem Leben nimmt das in Anspruch?
Das ist ein Vollzeitjob. Also das ist ein unbezahlter Vollzeitjob, das ist ein Job, wo man einfach sehr flexibel sein muss, wo man, wenn irgendwie was passiert oder irgendwas Neues reinkommt, dann muss man einfach sofort reagieren und es ist auch vollkommen egal, was man so geplant hatte für den Tag. Es sind mehrere Projekte im Monat, die koordiniert werden müssen. Wir haben eine deutschlandweite Aktion jetzt für den 27. Januar geplant, wo 15 Städte vertreten sein werden. Das müssen wir dann koordinieren und mit allen 15 Städten und den Leuten vor Ort kommunizieren. Deshalb, ich würde sagen, also jüdischer Studierendenaktivismus sind so 80% meines Lebens und alles andere inklusive Uni sind 20.
Nun klangst du vorher ziemlich pessimistisch oder ein bisschen geschafft, als du gesagt hast bei dem Song von Kummer, dass man da an seine Grenzen gerät und manchmal auch nicht viel Licht am Ende des Tunnels sieht. Aber ich nehme an, wenn du da so viel Energie reinsteckst, dass du auch Dinge erlebst da, die dich motivieren.
Auf jeden Fall. Ich weiß immer, dass ich nicht allein bin. Ich habe viele Menschen um mich, die für die gleichen Ziele kämpfen, die es auf unterschiedliche Art und Weise machen und bei denen ich auch weiß, ich finde offene Ohren, ich finde Verständnis, ich muss den Leuten nicht erklären, wie es mir geht. Und dieser Zusammenhalt, der gibt einem sehr viel. Und gleichzeitig ist es für mich natürlich auch nochmal so eine, wie eine Art von Heilung, dass ich heute laut als Jüdin bin und mir das auch nicht verbieten lasse, weil irgendwo in mir ist dann doch so ein Loch, das gefüllt werden will, so ein Loch von langer, langer, langer Zeit von Verfolgung und sich verstecken müssen. Und heute einfach selbstbestimmt und selbstbewusst jüdisch zu sein, ohne das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Also das gibt mir wirklich viel.
Und doch hast du vorhin auch mal gesagt, man kommt in Situationen oder gerät an Punkte, wo man denkt, will ich, kann ich in diesem Land bleiben? Mhm. Du warst nach dem Abitur auch mal ein paar Monate in Israel und hast dir das angeguckt. Ist das so im Hinterkopf? Ist das eine Option?
Das ist leider auf jeden Fall eine Option. Ich meine, als ich nach dem Abi in Israel war, habe ich festgestellt, okay, eigentlich fühle ich mich in Deutschland viel wohler, weil das ist, wo ich sozialisiert bin, das ist, wo ich aufgewachsen bin, ich spreche, denke Deutsch. Und in Israel war ich halt die Deutsche, die kein Hebräisch kann, die irgendwie nicht wie alle in meinem Alter in der Armee ist. Das war schon nicht so einfach. Es war nicht so, dass ich angekommen bin und plötzlich zu Hause war. Und mittlerweile ist das halt eine Option, über die ich immer mehr und mehr nachdenke. Also damals habe ich gesagt, nee, ich will zurück nach Deutschland und in Deutschland kämpfe ich dann dafür, dass einfach das Leben für JüdInnen in Deutschland besser wird. Und jetzt bin ich einfach glücklich, drum zu wissen, okay, falls dieser Kampf irgendwann nicht fortgeführt werden kann, falls wir das nicht schaffen, und ich meine, die Zahlen sprechen für sich, ich will nicht so pessimistisch klingen, aber der Antisemitismus wird einfach viel offener und immer mehr enttabuisiert. Und das bedeutet nicht, dass wir alle jetzt anfangen auszuwandern, aber ich bin froh drum, in meinem Hinterkopf zu haben, es gibt die Option und es gibt einen sicheren Hafen für mich, egal ob es dann zu Hause oder nicht zu Hause ist oder wie auch immer, aber es gibt einen Ort, wo ich hin kann.
Um jetzt aber nicht auf so einer dunklen Note die Sendung zu beenden, wir sind ja fast am Ende, gucken wir noch in die nähere, bestimmtere Zukunft. Wann wirst du denn mit dem Studium fertig sein?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also wenn du mit den 20%, die du dafür übrig hast.
Ja, ich hoffe auch, dass das keine Profs von mir hören, wie ich offen erzähle, wie viel ich fürs Studio mache oder nicht mache. Nein, Spaß beiseite. Wenn alles nach Plan läuft, dann brauche ich noch 2 Semester.
Und hast du Vorstellungen für danach?
Ja, also erstmal studiere ich weiter und mache einen Master. In was ist auch noch offen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann so einen klassischen Job zu haben, den ich von 9 to 5 ausübe. Ich kann mir so einen Mix ganz gut vorstellen. Also ich schreibe sehr gerne. Ich fände es ganz toll, irgendwie Gastbeiträge zu platzieren in verschiedenen Zeitungen. Also so ein bisschen die Schiene. Und andererseits kann ich mir aber auch ganz gut so das Feld der Museologie vorstellen. Aber das sind alles so Themen, die hoffentlich noch ein bisschen Zeit haben. Genau.
In jedem Fall. Alles Gute dafür. Und danke, dass du in der Sendung warst.
Sehr gerne.
SWR 2 Tandem mit Hanna Weiler. Redaktion Martina Kögel. Technik Rudyard Hasel. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.